Super. Danke dem Worship-Team, dass wir so eine großartige Zeit erleben können, in der wir Jesus anbeten, ihn feiern, ihm die Ehre geben. Und ich möchte heute einsteigen in ein Predigtthema, was wir so ein bisschen alleine haben. Weil heute der Bildschirm da nicht geht, stelle ich mich am Anfang mal so ein bisschen zur Seite, damit ich auch was sehen kann. Also seid nicht irritiert, wenn ich mich mal umdrehe. Also, wir wollen heute mal ein bisschen darüber uns Gedanken machen, was bedeutet eigentlich Kultur für unsere Kirche? Ich glaube nicht, dass du dir viel Gedanken über Kultur machst. Ich meine jetzt nicht Musik, Kunst und so weiter, sondern wenn wir etwas kultivieren. Normalerweise sprechen wir überhaupt nicht über unsere Kultur, weil Kultur immer unsichtbar ist und im Hintergrund wirkt. Das ist so ähnlich wie bei diesem Gerät hier. Bei diesem Gerät, da gibt es ein Betriebssystem, es gibt zwei große Betriebssysteme, eins mit einem angebissenen Apfel und ein anderes von einem anderen Konzern. Und diese Betriebssysteme da drauf, die siehst du nicht, die merkst du nicht, die sind einfach da. Und wenn das Betriebssystem gut funktioniert, dann kannst du all die schönen Apps, die da drauf sind, die Musik und dieses und jenes nutzen. Wenn dein Betriebssystem aber Macken hat, und das kriege ich hin und wieder mit, dann sagen Leute, ja, die Videos bleiben immer stehen oder da ist überhaupt gar kein Platz mehr drauf, ich kriege überhaupt nichts mehr drauf, dann merken wir, da stimmt irgendwas nicht. Also entweder fördert das Betriebssystem dein Arbeiten damit und du bist irgendwie happy und sagst, ich kann damit alles machen, was ich will. Oder das Ding macht mit mir, was es will, das gibt es ja auch. Oder es macht halt, es hat Macken und muckt rum, ist buggy, instabil und behindert deine Arbeit. Und du wirst nie an das Betriebssystem denken, es sei denn, es ärgert dich und es macht irgendwie Stress. Und ich weiß nicht, wie oft du zu Hause darüber redest, was zum Beispiel typisch deutsch ist. Wir haben ja eine deutsche Kultur. Und wenn du an typisch deutsch denkst, an was denkst du? Vielleicht an das? Das könnte ja sein. Also wir sind zumindest bekannt in der Welt dafür, dass wir hingehen morgens um 5 Uhr, ja, oder du kannst ganz lustige Videos sehen, wenn irgendwo erst das Türchen zu einer bestimmten Zeit aufgemacht wird, wie dann die ganze Schar rennt und ganz schnell ihre Plätze reserviert. Ist das typisch deutsch? Oder ist das hier typisch deutsch? Was kriegt man da zu trinken? Guckt. Wer hat euch das gesagt? Wer hat euch das verraten? Ich habe doch noch keinen Ton gesagt. Das ist Kultur, versteht ihr? Weil du weißt, wenn du da hingehst, da gibt es Bratwurst, da gibt es gebrannte Mandeln, da gibt es Glühwein und weiß ich nicht, und noch irgendeinen Tinnef, den man sich zu Hause hinstellen kann. Der Kölner sagt dann ein Stehrümmchen, ne? Das steht einfach nur rum und hat gar keinen weiteren Sinn. Weihnachtsmärkte sind aber eine ganz, ganz große Kultur in Deutschland. Ja, und auch nur zu einer bestimmten Zeit. Und du kannst sicher sein, dass du in fast jedem Dorf, in jeder Stadt irgendeine Form von Weihnachtsmarkt finden wirst. Für Menschen, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, sind dann auch gewisse Dinge sehr gewöhnungsbedürftig. Habt ihr euch mal über unsere Mülltrennung Gedanken gemacht? Es gibt, ach so, das ist vielleicht auch noch was man sagen kann, bevor ich zur Mülltrennung komme. Es gab die Europameisterschaft, habt ihr vielleicht mitbekommen, und Leute haben ganz frustriert, nachdem sie das Würstchen entgegengenommen haben, festgestellt, dass sie gar nicht mit ihrem Handy oder mit ihrer Kreditkarte bezahlen können an dem Imbisswagen. Das geht gar nicht. Du musst bar bezahlen. Das kannst du in ganz Europa, kannst du mit deiner Uhr, mit deinem Handy oder sonst was bezahlen. Du kannst in dem kleinsten Land Europas sein. Das funktioniert überall, aber nicht in Deutschland. Und in Deutschland musst du, ich sehe, es funktioniert, großartig. In Deutschland musst du immer bar bezahlen. Und die Fans haben gesagt, das war schrecklich. Ich musste zum Automaten gehen, mein Würstchen ist kalt geworden. Ich musste da für hohe Gebühren Bargeld ziehen und dann konnte ich mir mein Würstchen kaufen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Genauso mit Müll. Deswegen hat die Deutsche Welle extra eine Anleitung für ausländische Gäste in Deutschland gemacht, wie man in Deutschland mit dem Müll umgeht. Guide to Separating Trash in Germany. Und dann steht da, in Deutschland ist es sehr wichtig, dass du den Müll trennst. In anderen Ländern ist es weniger wichtig und ich weiß nicht, ob du dann schon mal gesucht hast in anderen Ländern. Wenn du dann mit deinem Glas irgendwo hin willst, dann ja, musst du es in den Restmüll schmeißen. Bei uns hast du braunes Glas, grünes Glas, weißes Glas. Ja, alles wird schön ordentlich getrennt. Oder wie ist das mit den Plastikflaschen? Fast nirgendwo auf der Welt gibt es das. Die Schweizer sind immer völlig verwirrt, wenn du hinrennst und sagst, nicht kaputt machen, nicht zusammendrücken. Wir müssen die noch in den Pfandautomaten tun, weil in der Schweiz werden die schön zusammengedrückt, dann treten die da drauf und dann kommen die in den, irgend so einen Eimer, wo dann Plastik gesammelt wird. Bei uns darfst du das zurückgeben. Bioabfall bitte nicht einfach irgendwo hin, da gibt es die braune Tonne. Und außerdem gibt es noch den grünen Punkt, wo die ganzen Verpackungen reinkommen. Und es gibt die schwarze Tonne, da darfst du dann alles reintun, was in die anderen Tonnen bisher nicht reingepasst hat. Außer Sondermüll, den musst du natürlich auch wieder separat abliefern, zum Beispiel deine Batterien, deine. Und du merkst schon, wenn du jetzt aus einem Land kommst, wo das nicht so üblich ist, du denkst doch, die haben sie nicht mehr alle. Die machen den ganzen Tag nichts anderes als Mülltrennen hier in Deutschland. Amerikaner fragen sich, warum in aller Welt gibt es in Deutschland im Sommer warme Getränke? Es würde einem Amerikaner nie einfallen. Du bekommst deinen Becher voll mit Eis und dann kommt noch ein bisschen Getränk drauf. Na, so macht man das dort. In China habe ich erlebt, und das war für mich jetzt nicht immer angenehm, dass wenn du in ein Restaurant kommst, du einen Tisch vorfindest, vielleicht neben deinem, der sieht so schlimm aus, dass du denkst, hier hätte eine Bombe eingeschlagen. Da liegen Knochen drauf, da ist alles voll gekleckert, da liegen die ganzen Essensreste auf dem Tisch, auf dem Stuhl, auf der Erde, überall. Du denkst, welche unzivilisierten Menschen haben sich hier breit gemacht? Tja, das Problem ist, wenn du das nicht machst, dann denkt der Gastgeber, es hat dir nicht geschmeckt. Wenn du nicht schmatzt, wenn du nicht rülpst, wenn du nicht den Tisch wie ein Ferkel hinterlässt, dann hat der Gastgeber ein Problem. Und bei uns ist das furchtbar. Also ich war schon bedient, ich war satt, als ich den Tisch gesehen habe. Ja, ich hatte schon gar keinen Hunger mehr. Warum sage ich das? Ich will ja heute nicht über Dinge sprechen. Ihr merkt, Dinge sind einfach da, die funktionieren. Ja, wenn du in China bist, macht sich da keiner Gedanken drüber und die werden das so tun. Und ich als Deutscher bin völlig verwirrt. Und wenn die nach Deutschland kommen und wollen Müll trennen, dann sind die wahrscheinlich auch das erste halbe Jahr völlig überfordert und kriegen das gar nicht hin, jetzt die richtige Tonne zu finden. Aber warum ist das so? Warum hat Kultur so eine Macht, so eine Kraft? Wir könnten Kultur so definieren, dass es immer etwas ist, was vom Großteil einer Organisation, also einer Kirche, einer Gesellschaft, eines Unternehmens, was auch immer du nimmst, geteilte und gelebte Werte und Glaubenssysteme sind, die dazu führen, dass du so handelst oder dass du eben nicht handelst. Und das macht Kultur so kraftvoll, weil alles von Kultur getragen wird und Kultur letztlich alles beeinflusst. Handeln und nicht handeln. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Willkommenskultur in unserer Kirche. Ich erinnere mich ein paar Jahre zurück, da könnte es sein, dass du hier zu Besuch kommst und niemand hätte dich angesprochen, niemand redet mit dir. Heute ist es vielleicht, und hoffe ich, anders. dass Menschen auf dich zukommen und dir einen Kaffee anbieten oder sich mit dir unterhalten, sich Zeit für dich nehmen, das hat was mit Willkommenskultur zu tun. Ich lasse ja meine Gäste zu Hause auch nicht einfach alleine sitzen, sondern ich lade sie ein, empfange sie an der Tür, habe den Tisch schön gedeckt und dann ja, verbringen wir Zeit miteinander. Das ist Willkommenskultur. Und ich stelle fest, selbst wenn ich irgendwo in Gespräche festhänge und ich würde gerne mit jemandem Kontakt aufnehmen, dann sehe ich, dass so viele Menschen aus unserer Kirche das tun und sich um andere kümmern. Und das ist mit der Zeit gewachsen und zu einer Kultur geworden. Wir könnten auch über die Gebetskultur sprechen. Die Gebetskultur bestimmt, wie intensiv und wann und wie wir miteinander beten oder alleine beten. Ja, hast du eine persönliche Gebetskultur? Haben wir eine Gebetskultur in unserer Kirche? Wir haben vor wenigen Wochen eine ganze Gebetswoche, Gebetstage gemacht und haben 26 Stunden in einer Woche gebetet. Und ich hatte dann in dieser Gebetsnacht, die wir hatten, einen Timeslot von 2 Uhr bis 3 Uhr nachts. Ja, also es ist nicht so die Zeit, wo du normalerweise hier in der Kirche bist. Und ich bin hier hingefahren und habe gesagt, Herr Jesus, es wäre super, wenn 2 oder 3 Leute da wären und ich nicht alleine beten muss. Und ich mache hier die Tür auf, ich bin hier durch diese Tür reingekommen. Und ich habe mich schon gewundert, auf dem Parkplatz waren so viele Autos, komm hier rein. Hier waren 35, 40 Leute, die gebetet haben. Und manche schon viel länger als ich. Und das ist Gebetskultur. Wer hat die Leute eingeladen? Wer hat die Leute dazu bewegt, zu beten? Das ist die Gebetskultur, die sich in unserer Kirche ausbreitet und wo Menschen etwas tun, etwas Gutes tun. Genauso können wir ja auch eine Kultur haben, die nicht gut ist. Ja, die Kultur hat einmal die Funktion eines guten Nährbodens, dass Dinge darauf wachsen können. Ja, wenn du so eine Gebetskultur hast, da kann viel drauf wachsen. Wenn wir eine gute Willkommenskultur haben, da kann viel drauf wachsen. Wenn wir eine Kultur der Großzügigkeit haben, dann kann da viel drauf wachsen. Wenn wir aber geizig, kleinlich sind, Menschen uns egal sind, Menschen ignorieren, Gott uns egal ist, wir nicht ins Gebet gehen, dann wird da nichts drauf wachsen. Und deswegen sprechen wir in unseren Gottesdiensten und in unserer Kirche über die Dinge, die uns wichtig sind, über Taufe. Ja, wir taufen nicht einfach Menschen, weil das so irgendwie in der Geschichte dazugehört, sondern weil wir wissen, dass Taufe ein ganz bedeutsamer Moment ist, wo wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sagen, ich gehöre zu Jesus. Ich bin jetzt in der Familie Gottes angekommen und da will ich bleiben. Über Anbetung, über Heiligung, über Nachfolge, über Berufung, über diese Dinge reden wir. Und wenn wir in eine ungesunde Kultur kommen, dann tut die Mehrheit die erhofften Dinge nicht. Dann kann ich hier predigen und sage, Leute, lasst uns zum Gebetstreffen kommen, lasst uns dieses, lasst uns jenes machen. Und Menschen werden es nicht tun, wenn wir eine ungesunde Kultur haben. Und dann drehen wir uns vielleicht um uns selber oder wir machen andere Dinge. Ja, wir sind geizig, wir machen dies und das. Und dann brauchen wir einen Kulturwandel. Da muss sich was ändern. Dann muss etwas geschehen, damit diese ungesunde Kultur ausgeräumt wird. Ja, stell dir vor, ich sitze da so schön in meinem Sessel zu Hause und meine kleine Tochter kommt vorbeigelaufen zum Süßigkeitenschrank und greift sich einfach ein paar Süßigkeiten raus. Jetzt kann ich ja 2 Dinge machen. Ich kann entweder so tun, als hätte ich es nicht gesehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich erlaube es. Ich kann aber auch sagen, Fräulein, was machen wir denn da gerade? Hier in unserer Familie fragen wir erst. Wir rennen nicht einfach zum Süßigkeitenschrank, sondern wir fragen. Und ja, dann gibt es wahrscheinlich auch ein bestimmtes Maß, was gut ist. Das darf ja jede Familie selber festlegen. Aber hier fragen wir. Und wir verbinden dann etwas. Ja, oder wenn wir teilen, ja, wenn dann das Kind die Süßigkeiten hat und die Freundin kommt und sie gibt nichts ab, dann sagen wir, bei uns machen wir das so, wir teilen. Das heißt, wir verbinden gleichzeitig Identität mit einer Kultur und sagen, so machen wir das hier. So machen wir das in der Familie Becker. So machen wir das in der Live-Kirche. So machen wir das hier. Und wir brauchen Reich Gottes Kultur. Sie sagen, wir machen es so, wie Jesus es macht. Nicht wie irgendjemand das macht und wir haben uns das vielleicht angewöhnt, sondern manchmal müssen wir uns Dinge abgewöhnen und eine neue Kultur in uns aufnehmen, eine Kultur der Großzügigkeit und dass wir auch Gott mal fragen in Sachen, nicht einfach hingehen und irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern sagen, Gott, was hältst du denn davon, wenn ich jetzt dieses oder jenes mache? Das ist ja auch Kultur, einfach als erstes zu Gott zu kommen. Und als Kirche wollen wir eine Reich-Gottes-Kultur fördern und deshalb rede ich darüber. In unserer Gesellschaft, da sagen sie alle, nimm und du hast. Und Jesus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, geben ist seliger als nehmen. Gib und du hast. Das ist so gegensätzlich, ja, das ist eine Gegenkultur. Wir können als Reich Gottes eine Gegenkultur aufbauen. In der Gesellschaft wird vielleicht gesagt, ach, weißt du was, du musst dich erstmal ausprobieren mit deinem Partner und so weiter. Und wir sagen, nein, Gott bestimmt Mann und Frau füreinander und du darfst aufeinander warten. Und das ist gut. Und das ist eine Kultur, die wir leben können. Unsere Gesellschaft sagt vielleicht, folge deinen Gefühlen und Jesus sagt was ganz anderes. Er sagt, komm und folge mir nach. Jesus sagt nicht, folge deinen Gefühlen, folge mir nach. Und darum geht's. Wir wollen eine Kultur der Nachfolge fördern. Wir folgen nicht unseren Gefühlen, wir folgen Jesus. Und das Beste, was wir tun können, ist dann auf Jesus zu hören und das zu tun, was er möchte. Das eine ist das höchste Gebot. In Lukas 10, 27 sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Vorstellungsvermögen und du sollst deinen Mitmenschen lieben, so wie du dich selbst liebst. Das ist eine Kultur, die wir leben können, die wir auch in unseren Werten verankert haben, Liebe leben und so weiter. Diese Dinge haben wir in unserer in unseren Gemeindewerten verankert. Das ist das höchste Gebot. Und das andere, was Jesus uns gegeben hat, ist ein Auftrag. Er hat gesagt, ihr sollt auch gewisse Dinge tun und das können wir auch kultivieren. Ja, zum einen, dass wir diese Liebe leben, aber auf der anderen Seite auch seinen Auftrag, den großen Auftrag, den er an alle seine Nachfolger gegeben hat. Zum Beispiel Matthäus 28, Vers 19. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Geht in die ganze Welt und ruft Menschen zu meinen Nachfolgern. Und über diesen zweiten Teil möchte ich einmal sprechen. Und ich möchte und will das nochmal so deutlich machen, dass Mission und die Mission Christi eine Kultur in unserer Kirche sein muss. Mission ist wichtig. Wir hatten letzten Sonntag Menschen aus den Philippinen hier. Ja, wir nennen sie Missionare. Mission bedeutet einfach nur Sendung, Botschaft, Aufgabe, Auftrag. Du kannst es dir vielleicht auch so deuten, dass es ein bedeutsamer Auftrag ist, eine bedeutsame Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Und diese Aufgabe haben nicht nur unsere Missionare, diese Aufgabe haben wir alle. Er sagt nämlich, wir alle sollen das tun, Menschen in seine Nachfolge rufen. Wir sind von Gott entsandte Menschen, ja, eine Gemeinde, eine Familie, die von Gott ausgesandt ist, um andere Menschen in die Familie Gottes hineinzurufen. Das Wort Missionar und Missionieren ist überwiegend negativ besetzt, weil man denkt, da werden Leute gezwungen, irgendetwas zu tun. Aber ich möchte uns heute zeigen, wie gut Mission ist und dass wir das unbedingt kultivieren müssen, weil wir etwas tun, was Gott auch getan hat, was Jesus selber tut. Mission Christi ist für uns als Kirche essentiell. Wenn wir der Mission nicht mehr folgen, wenn wir nicht mehr dem höchsten Gebot folgen und nicht mehr diesem Missionsauftrag, dann haben wir unseren Zweck verfehlt. Dann sind wir als Kirche in einer ungesunden Kultur angelangt, wo wir uns nur noch um uns selber drehen. Und ich darf dir eins sagen, was passiert mit Kirchen, die sich um sich selber drehen. Ich sehe das in ganz Europa. Ich besuche so viele Kirchen und Gemeinden. 70% unserer Kirchen drehen sich um sich selber und die stagnieren oder die schrumpfen. Und diejenigen, die sich auf den Auftrag von Jesus konzentrieren, die entwickeln sich in der Regel gut. Und da kommen Menschen dazu. Da werden Menschen geheilt, da finden Menschen zum Glauben, da werden Menschen erneuert. Und wir nehmen Gott den Vater und Jesus Christus zum Vorbild, weil Mission tief im Wesen Gottes verankert ist. Und wenn wir Wesen Geschaffene sind nach dem Wesen Gottes, nach seinem Willen, da muss auch Mission in uns ganz tief verankert sein. Gott selber war der erste Missionar. Komisch, Gott ein Missionar? Adam und Eva, nach ihrem Sündenfall, die sind nicht gekommen, haben gesagt, ach weißt du Gott, ich glaube, da ist was schiefgelaufen. Wir haben da Mist gebaut. Was können wir jetzt tun? Was ist jetzt der nächste Schritt? Die Geschichte der Menschheit war da quasi schon zu Ende. Sie haben gesündigt und sie haben sich versteckt vor Gott. Und im Grunde könnte man denken, jetzt ist alles vorbei. Und du kannst es in 1. Mose Kapitel 3 nachlesen. Und dann taucht Gott auf als der erste Missionar. Er ist auf einer Mission, auf einer besonderen, bedeutungsvollen Aufgabe, die Menschen zu suchen, die er geschaffen hat. Er hat Adam und Eva gesucht und hat gesagt, Adam, wo bist du? Gott hat sich auf die Reise gemacht. Gott hat nicht da oben gesessen und hat gesagt, mal sehen, wann sie kommen. Mal sehen, wann es ihnen leid tut, dass sie diesen Mist da angestellt haben. Sondern Gott ist gekommen. Gott kam selber als der erste Missionar. Und er ist den Menschen nachgelaufen. Und er hat ihnen sowohl das Gericht, aber auch die kommende Erlösung verkündigt. Das hat Gott getan. Schon an dieser Stelle. Gott musste gewisse Schritte gehen, aber er hat mit ihnen über die Konsequenzen geredet, aber gleichzeitig auch über Gnade und Erlösung. Und ganz besonders wird deutlich, dass Gott ein Missionar ist, indem er seinen Sohn Jesus gesandt hat in diese Welt als den größten Missionar, der jemals über diese Welt gegangen ist. Gott wurde Mensch. Jesus wurde vom Vater im Himmel gesandt auf die Erde, um die Strafe und das Kreuz auf sich zu nehmen. Dieses Kreuz ist nicht nur einfach so ein Bild oder wir hängen uns das nicht nur einfach als Kette um, weil wir sagen, ach, das ist nett, das ist irgendwie so das Sinnbild der Christen. Sondern das ist das Sinnbild dafür, dass Gott als Missionar gekommen ist und dass er unsere Schuld und unsere Sünde getragen hat. Dass er sich nicht zu schade war, an deiner und an meiner Stelle die Schuld zu tragen, dafür zu sterben und zu sagen, ich bin gekommen, damit du das Leben hast, Leben im Überfluss. Er hat Heil und Erlösung verkündigt und er hat es selber bewirkt. Gott hat schon vor der Erschaffung der Welt beschlossen, seinen Sohn zu senden. Wir sehen das in Epheser 1, Vers 4. Ja, dass die Menschen nicht ihrem selbstgewählten Schicksal erliegen und untergehen, sondern dass Jesus kommt und unser Schicksal wendet und uns von unserer schuldigen Seite mitnimmt auf die Seite des Lichts, von der dunklen Seite, wo wir nicht mehr rauskommen, wo wir im Schlamm hängen, wo wir festhängen, wo wir merken, dass egal wie wir uns auch anstrengen, wir werden niemals gut genug sein, um Gott zu begegnen. Wir können gar nicht so viele gute Werke tun, als dass das reichen würde. Also hat Gott ein Werk getan, indem er Jesus sandte und uns erlöst hat. Und das finden wir in Johannes 3, Vers 16 und 17. Ja, Gott hat diese ganze Welt so sehr in seiner Liebe umfasst, dass er seinen Sohn, der sein Ein und Alles war, hingab. Dadurch ist es jetzt so, keiner, der sein Vertrauen auf ihn setzt, geht verloren. Wer bei ihm vertraut, der hat damit das Leben voller Ewigkeit. Gott sandte seinen Sohn nicht in diese Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Das ist die Mission Christi. Wir nennen das auch Missio Dei, wenn man den lateinischen Begriff dafür verwendet. Gott selber kommt als der erste Missionar. Er sendet seinen Sohn Jesus und nun sendet er uns. Jesus hat dann diesen Missionsbefehl gegeben und hat gesagt, ihr Lieben, ich habe einen Auftrag für euch. Er sagt uns in Matthäus 28, ab Vers 18. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und er sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Jesus gibt hier das weiter, was tief in seinem Inneren ist. Warum er gekommen ist. Er sagt, ich werde jetzt zum Vater gehen, aber ihr werdet noch viel größere Dinge tun. Ihr werdet mein Werk fortsetzen. Da wird nicht nur ein Jesus über diese Welt laufen, sondern da werden viele Menschen über diese Welt gehen, in denen ich, Jesus Christus, in ihren Herzen lebe, durch den Heiligen Geist, weil ich ihr Leben neu gemacht habe. Und ihr alle seid nun die Missionare. Ihr seid beauftragt. Ihr habt diesen bedeutungsvollen Auftrag bekommen, hinzugehen. Die Menschen, die verloren sind, zu suchen. Selbstlose Liebe allen Menschen zu zeigen. Die gute Nachricht vom Evangelium weitergeben. Es gibt einen Erlöser. Es gibt einen Jesus, der für unsere Schuld bezahlt hat. Jesus will dich mit dem Vater versöhnen. Du kannst zur Familie Gottes gehören. Und diese Mission, die durchzieht das ganze Neue Testament. Wir sind zur Teilhabe an dieser Mission bestimmt. Und ich darf dir eins sagen, du kannst nicht sagen, ich habe an Jesus Anteil. Ich bin ein Teil von ihm und er ist ein Teil von mir, wenn du nicht auch Teil an seiner Mission hast. Du musst Teil seiner Mission sein. Werdet meine Nachfolger, sagt Jesus, meine Jünger, meine Schüler, meine Nachfolger. Lernt von mir, sagt Jesus. Macht es genauso, wie ich es mache. Und deswegen nehmen wir auch als Livekirche diesen Auftrag von Jesus ernst. Wir wissen, bevor Gott uns als Kirche in diese Welt sendet, kam er selber. Und das ist der Grund, warum wir hier ein Gemeindehaus gebaut haben. Das ist der Grund, warum wir in Leverkusen einen Standort gegründet haben, wo heute auch Gottesdienst stattfindet. Das ist der Grund, warum wir wahrscheinlich noch in weitere Orte hineingehen, weil überall Menschen sind, die Jesus brauchen. Was können wir von Gott lernen? Gott kommt uns nah. Im Unterschied zu allen Religionen, wo du Gott nahe kommen musst, wo du immer besser werden musst, bis du es dann endlich geschafft hast, sagt uns das Wort Gottes, Gott ist gekommen und er spricht mit uns Menschen, er sucht uns Menschen und er gibt uns eine Basis für eine ewige Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gott hat das möglich gemacht. Die Vergebung, die am Kreuz erfolgt ist, macht es möglich, dass du ein Sohn und eine Tochter Gottes sein kannst. Gott wohnt unter uns. Ja, Gott wurde in Christus Mensch und wohnte unter uns, heißt es im Johannesevangelium 1. Jesus sendet uns den Heiligen Geist. Und seit Pfingsten wohnt Gott in Menschen selber. Gott wohnt in dir. Näher kann Gott uns nicht kommen. Er ist uns in Jesus so nahe gekommen und der Heilige Geist wohnt in dir. Näher kann Gott uns nicht kommen. Und Gott gibt sich große Mühe, dass wir ihn verstehen. Er kommt in unsere Lebenswelt. Ja, Gott hat sich verständlich gemacht, indem er als Mensch kam und sich verständlich ausgedrückt hat in Gleichnissen, in Geschichten, in Predigten, in Worten, die wir verstehen können. Er kommt in die Lebenswelt der verschiedenen Menschengruppen. Und ich will uns das mal so ein bisschen auch deutlich machen anhand der vier Evangelien. Die vier Evangelien sind ja im Prinzip viermal das Gleiche, was du lesen kannst. Du hast dich vielleicht gewundert und denkst, Mensch, hat Gott das irgendwie nicht hingekriegt? Der hätte doch ein Evangelium schreiben können, da packt man alles rein, was so in diesen vier Evangelien steht und dann ist gut. Wieso viermal, ja? Ich bin doch nicht begriffsstutzig. Wenn du dann Matthäus anfängst, dann liest du in Markus nochmal dasselbe, dann kommt Lukas, dann kommt Johannes und du hast immer das Gefühl, ich lese eigentlich immer dasselbe oder das Gleiche. Aber ist dir bewusst, dass diese Evangelien an unterschiedliche Menschengruppen gerichtet sind? das Matthäusevangelium ist vermutlich an die Juden gerichtet. Jüdische Sitten und Gebräuche werden im Matthäusevangelium uns nicht erklärt. Die werden einfach vorausgesetzt. Man vertraut darauf, dass die Leser, die Zuhörer, dass sie das verstehen. Das ganze Evangelium setzt dort auf dem Alten Testament auf. Und auch dort setzt man voraus, dass die Juden kennen ja das Alte Testament, dass man das Alte Testament irgendwie kennt. Und ganz konsequent wird der Begriff Königreich Gottes, der in den anderen Evangelien eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, vermieden, weil man redet einfach nicht, man spricht nicht diesen Namen Gottes aus und es wird immer vom Königreich der Himmel gesprochen. Kannst du mal vergleichen und mal gucken, in Matthäus wirst du immer vom Königreich der Himmel lesen. Ganz anders das Markus-Evangelium. Die Empfänger hatten offensichtlich keinen jüdischen Hintergrund. Sitten und Gebräuche werden erklärt. Ja, wenn ihr zum Beispiel in Markus 7, Vers 3 lest, dann werden da einfach Dinge erklärt. Aramäische Begriffe, ja, das Neue Testament ist ja nicht auf Deutsch geschrieben worden, sondern in Altgriechisch und auf Aramäisch. Diese Begriffe werden übersetzt. Lateinische Ausdrücke werden verwendet, wie zum Beispiel Zensus für Steuer, Centurio für Hauptmann. Diese Dinge haben wir so im Hinterkopf und fragen uns, ja stimmt, das liest du dann nur im Markus-Evangelium. Außerdem wird die römische Zeiteinteilung verwendet. Und wenn ihr das Markus-Evangelium lest, dann werdet ihr merken, es hat die wenigsten Kapitel. Es ist das kürzeste, das kompakteste Evangelium, was wir haben. Und es lässt in dem Sinne alle Dinge weg, die für einen römischen Leser uninteressant sind. Und die Römer haben sich weniger mit Philosophie und Theologie und sonst was beschäftigt. Die waren an Fakten interessiert. Und im Matthäus-Evangelium findest du immer, und Jesus ging hin und er heilte. Und er machte das und jenes. Und das wird ganz deutlich hervorgehoben, was Jesus gemacht hat. Das Lukas-Evangelium scheint eher für die Griechen geschrieben zu sein. Lukas fügt schon eine Widmung ein, was in dieser hellenistischen Kultur üblich war. Die Sprache entspricht einem gehobenen griechischen Stil und außer dem Begriff Amen gibt es keine hebräischen Wörter, die verwendet werden. Die Betonung vom Lukas-Evangelium, insbesondere wenn wir das dann auch nochmal in Verbindung mit der Apostelgeschichte sehen, die ja auch von Lukas, dem Arzt, geschrieben wurde, entspricht diesem Engelsausruf, der bei der Geburt Jesu gekommen ist. Es geht um diesen weltweiten Anspruch des Evangeliums. Jesus ist für alle Menschen gekommen. Wenn wir das lesen, dann sehen wir, dass das Evangelium in aller Welt gepredigt wird. Lukas beschreibt sehr deutlich den Umgang von Jesus mit Kindern, mit Alten, mit Samaritern, Römern, Zöllnern, Sündern, Pharisäern, Armen, Reichen, Prostituierten, angesehenen Männern und Frauen und so weiter. Und er macht deutlich, Gott schließt keinen Menschen aus. Das Evangelium, die gute Nachricht an dich, schließt keinen Menschen aus. Die Kernbotschaft ist Christus, der Erlöser aller Menschen. Und Lukas beschreibt Jesus als den Menschensohn. Und 26 Mal verwendet er diesen Begriff Menschensohn. Der Sohn eines Menschen. Jesus wird hier so menschlich, so deutlich. Und das letzte Evangelium ist das Johannesevangelium. Das ist an die Gemeinde gerichtet. Es nimmt so ein bisschen eine Sonderstellung ein. Jesus stellt sich hier immer wieder vor. Ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Und immer geht es darum, dass der Leser Gewissheit hat, dass Jesus der Christus ist. Immer. Immer geht es darum, Jesus ist der von Gott gesandte Erlöser. Johannes möchte der Gemeinde Halt und Sicherheit für ihren Glauben geben. Und auch wie in den Briefen betont er immer wieder, ich war dabei, ich habe es gesehen, ich habe es angefasst, gerochen, gespürt, gehört und mit meinen eigenen Augen alles sehen können. Und all das macht Gott so deutlich und zeigt, wie er in unsere Lebenswelt reinkommt. Gott gibt sich Mühe, dass wir ihn verstehen, dass wir ihm nahe kommen können. Und Paulus macht es ihm nach. In 1. Korinther 9, Vers 19 sagt er, um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Bin ich aber bei Menschen, die ohne diese Gesetze leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um die für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten und für Christus zu gewinnen. Und hier sind wir an dem Punkt, wo wir beteiligt sind. Wir sind beteiligt daran, an diesem großartigen Werk Gottes. Und ich möchte uns Mut machen als Kirche, dass wir diese Mission von Jesus ernst nehmen und nicht einfach wegdrücken. Es wird immer wieder passieren in unserem Alltag, dass wir daran nicht denken, dass wir den Fokus verlieren, dass dieser Auftrag von Jesus, dass der so an den Rand gedrängt wird. Ja, wir driften automatisch vom Auftrag von Jesus weg. Wir gehen nicht automatisch dahin, sondern wir müssen uns immer wieder ermutigen, ermuntern und daran denken und diese Kultur fördern und sagen, wir wollen eine Kultur leben, in der es normal ist, dass wir genau das tun, was Jesus getan hat. In der es normal ist, dass wir uns in die Lebenswelt von Menschen hineinbegeben und anfangen mal nachzudenken, in welcher Situation ist denn mein Nachbar, mein Chef, mein Mitarbeiter oder mein Schulfreund oder meine Schulfreundin oder wer auch immer. In welcher Situation sind sie? Unsere Mission ist, dass wir wie Jesus ein Leben haben, das so wirklich voller Leben, das von diesem Leben geprägt ist, was Gott uns gegeben hat, was Jesus uns gegeben hat. Dass unser Antrieb es ist, Menschen zu Christus zu führen, Liebe zu denen zu haben, die noch nicht da sind. Und es ist, geht immer um die Liebe. Und Jesus sagt, ich habe alle Macht, vielleicht fühlst du dich nicht mächtig und du denkst, meine Güte, wie soll ich das nur anstellen? Wie soll ich das nur machen? All diese vielen Dinge, die der da vorne sagt. Ich habe alle Macht, sagt Jesus, und ich bin bei euch bis an das Ende der Erde. Das heißt, Jesus ist bei dir. Wenn Gott mit dir ist, dann kannst du ganz entspannt, ganz getrost diese Dinge tun, weil er helfen wird. Und ich möchte uns einladen, dass wir das Gleiche tun, was Jesus getan hat. Dass wir die lieben, die noch nicht da sind. Und dazu musst du kein großer Evangelist sein. Ich bin wirklich kein großer Erzähler, der überall hingeht und sagt, guck mal, ich glaube an Jesus und so. Da gibt es andere, die können das viel besser. Aber trotzdem habe ich bei dem letzten Abi-Treffen, was ich hatte, wo wir 40 Jahre Abi hatten, habe ich jedem, der mich gefragt hat, was machst du gerade, erzählt, dass ich Pastor in einer Gemeinde bin, warum ich das bin und dass ich persönlich an Jesus Christus glaube. Und dass es in Skala, in Opladen einen Gottesdienst gibt, wo man hingehen kann. Das habe ich den Leuten erzählt und das war ganz natürlich. Ich habe einfach nur Rechenschaft abgegeben. Sie haben mich ja gefragt, was machst du? Das ist eine gute Frage. Warte einfach drauf, dass die Leute dich fragen und dann kannst du antworten. Ich bin nicht einfach hingegangen und habe gesagt, übrigens wisst ihr schon, ne, ich mache jetzt das, und sondern sie haben gefragt. Sprich eine Sprache, die Menschen verstehen. Ja, wir sind hier vielleicht öfter mal im Gottesdienst und manche Dinge sind uns geläufig und andere, die verstehen gar nichts. Erzähl ihnen, was das bedeutet. Geh in der Kraft des Geistes. Wir haben den Heiligen Geist. Gott ist mit uns. Mir ist gegeben alle Gewalt. Und diese Kraft, die in Christus ist, die Christus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns, sagt das Wort Gottes. Die lebt in dir. Lebe es einfach vor und unterstütze die Live-Kirche dabei, dass wir für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben. Dass in noch mehr Städten etwas geschieht. Ich weiß, dass das schwierig ist. Das löst eine Spannung aus. Und wir sagen, Mensch, dann verlieren wir vielleicht Menschen, die wir hier so lieb gewonnen haben und die gehen dann in eine andere Stadt. Ja, wir haben jetzt ein Baby in Leverkusen. Und das Schöne ist, dieses Baby, das fängt jetzt gerade an zu laufen, an zu sprechen. Ja, das ist so ein Jahr alt, ne? Und das bereitet uns Freude. Man sieht, dass gewisse Dinge passieren. Und auf einmal merken wir sind nicht ärmer geworden, wir sind reicher geworden. Und so ist Gott. Gott macht uns nicht ärmer, er macht uns reicher. Und bete für deine Nachbarn, für deine Familie. Ja, wir beten für alle Nachbarn, die hier sind, auch die vielleicht Schwierigkeiten machen. Ich bete für die Nachbarn, die bei uns sind. Du kannst es auch tun. Bete für deine Familie, bete für deinen Arbeitskollegen, bete für deinen Chef, der so unausstehlich ist. Segne ihn. All das gehört zu der Mission Christi. Und ich möchte uns einladen, daran teilzuhaben. Und vielleicht hast du irgendwas entdeckt, wo du sagst, ja, da möchte ich mitmachen, da möchte ich dabei sein. Und es fällt mir schwer. Wir wollen jetzt gemeinsam beten, dass Gott uns die Kraft dazu gibt, dass Gott uns hilft, dass Jesus in dein Leben kommt und sagt, okay, ich mach's einfach, ich gehe jetzt, ich bin gehorsam, ich werde einfach diesen Schritt gehen und dann, ja, dann werden wir erleben, wie Gott unter uns ist und wie er auch dich gebraucht. Wenn du möchtest, darfst du dazu aufstehen, du kannst aber auch sitzen bleiben. Jesus, wir stehen alle vor dir und hier sind Menschen, die haben innerlich schon eine Entscheidung getroffen, haben gesagt, ja, ich will. Ich will bei dieser Mission dabei sein. Ich will Teil dieses großen Auftrags sein. Herr, und wir fühlen uns alle so unfähig dazu. Ja, es reicht nicht nur, irgendwie eine Stellung in der Kirche zu haben oder einen Auftrag angenommen zu haben, sondern Herr, wir brauchen deinen Geist, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen dich dazu. Und ich lade dich ein, in dieser Kirche Raum zu gewinnen und deine Mission hier so deutlich und so groß zu machen, dass das unsere Kultur ist, dass wir gar nicht anders können. Egal was ist, Herr, egal ob Kriege kommen, egal ob andere Schwierigkeiten kommen, egal was kommt, Herr, dass wir sagen, wir leben nach dem höchsten Gebot und wir leben den Missionsauftrag, den du uns gegeben hast. Möge da kommen, was will. Herr, hilf uns dabei. Und ich segne jeden Einzelnen, der jetzt eine Entscheidung trifft. Auch diejenigen, die vielleicht das erste Mal sagen, ich will mich diesem Gott nähern, der sich so nahbar gemacht hat für mich. Ich will diesen Gott annehmen. Ich will diesen Jesus erleben. Jesus, hilft diesen Menschen, die das gerade in ihrem Herzen sagen, die das vielleicht auch innerlich schreien und sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Dann komm auch in mein Leben. Herr, komm in ihr Leben rein und mach sie neu. Vergib ihre Schuld und lass sie neue Menschen werden. Herr, wir suchen dich. Du bist gut. Alle Ehre, alle Anbetung, aller Dank sei dir. Amen.